zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Guten Abend in die Runde. Vielen Dank für die einführenden Worte. Sie sehen ja auf den Folien schon mal drei Logos. Einmal das Logo der Universität der Bundeswehr, das Logo DTEC BW und ein Flugzeug, das im Rahmen von ELAPSED unser Erprobungsträger werden soll. Und wer kennt die Universität der Bundeswehr nicht? Es gibt nämlich in Deutschland zwei davon. Die Universität der Bundeswehr in München wurde 1973 gegründet und wir bilden hauptsächlich den Offiziersnachwuchs akademisch aus. Wir haben insgesamt gut 3.900 Studierende, 7 universitäre Fakultäten und was keiner weiß, es gibt auch noch 3 Fakultäten im Hochschulbereich für angewandte Wissenschaften. Dann ist der Hauptcampus in Neubiberg. Wir haben aber auch noch eine Außenstelle am Ludwig-Belko-Campus in Taufkirchen auf dem Airbus-Gelände. Und dort ist das Institut für Aeronautical Engineering, dem ich mit angehöre. Und in unserem Institut ist der sogenannte Studiengang Aeronautical Engineering beheimatet. Und wir bilden hauptsächlich das fliegende Personal von Luftwaffe, Marine und Heer im akademischen Bereich aus. Also alle Piloten, die im Bereich fliegende Systeme bei der Bundeswehr sind, machen bei uns einen dualen Studiengang für 4,5 Jahre. 2,5 Jahre akademische Ausbildung und 2 Jahre dann die fliegerische Ausbildung in den entsprechenden Standorten. Und wenn die wiederkommen, haben sie einen Bachelor of Aeronautical Engineering und eben ihre Flugausbildung. Das zur Universität der Bundeswehr in München. Es gibt noch eine zweite in Hamburg, die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr. Die werden wir uns gleich auch noch angucken, denn die beteiligt sich auch an unserem Projekt, was im Rahmen von dem DTEC BW, dem Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr, aufgesetzt worden ist. Und das ist ein Zentrum, das eben von beiden Universitäten aufgesetzt wurde. Und wir sollen eben Forschung in den Bereichen Digitalisierung und Zukunftstechnologien, wie zum Beispiel jetzt elektrische Antriebe, KI und solche Dinge sollen wir da zusammenführen. Und es gibt viele Projekte, wo es Kooperationen zwischen beiden Universitäten gibt. Zentraler Punkt ist hierbei auch ein Beitrag zur Hightech-Strategie 2025 der Bundesrepublik. Und wichtig, wir wollen auch möglichst viele Ausgründungen und Wissenstransfer ermöglichen. Das ist auch ein Punkt, warum dann später in diesem Projekt relativ viele Startups und kleine und mittelständische Unternehmen mit beteiligt sind. Was gibt's da für Projekte? Naja, zum einen zum Beispiel beim Kollegen Schulte von der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik, das Mission Lab. Da geht's zum Beispiel um so neuartige Konzepte wie Manned Unmanned Teaming. Also das heißt, ein Flugzeugführer mit seinem Helikopter oder mit seinem Flächenflugzeug hat noch irgendwelche Drohnen bei sich, die ihn begleiten. Dann haben wir Sachen wie zum Beispiel den sogenannten Moor Campus. Da geht's um neue Mobilitätskonzepte, insbesondere im Bereich elektrisches Fahren, aber eben auch Fahren mit Brennstoffzellen. Dann ein ganz interessantes Projekt, was ich zusammen mit der HSU, also mit der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und dem Kollegen Niggemann mache. Da geht es um die Diagnose der internationalen Raumstation. Da werden quasi, die Raumstation fliegt ja schon ein paar Jahre um die Erde rum und die schickt immer ganz viele Daten zur Erde runter. Und da sitzen im Kontrollzentrum in Bremen in Oberpfaffenhofen relativ viele Techniker und müssen mal gucken, ob jetzt irgendein System mal wieder ausfällt und neu gestartet werden muss. Und mit KI und Datenanalyse kann man versuchen, solche automatischen Rekonfigurationsgeschichten zu realisieren. Und als zu guter Letzt jetzt das, was heute zentrales Thema sein soll, eben das Projekt Electric Aircraft Propulsion ELAPSED, wo es um Flugzeugantriebe geht, wo ich jetzt drauf näher eingehen werde. Der Professor Vogt hat mir gerade schon eine Line weggenommen, indem er gesagt hat, wie die einzelnen Abkürzungen des Akronyms sind. Menschen bei der Bundeswehr reden immer mit einem Akronym und ELAPSED heißt Electric Aircraft Propulsion System Safe, Efficient und Digitally Linked. Also, wir haben einmal elektrische Antriebe für Flugzeuge, die sollen sicher sein, die sollen möglichst effizient sein und das Digitally Linked erschließt sich im ersten Blick vielleicht nicht, aber da geht es um die Vernetzung von Prüfständen, weil die Universitäten, ich habe gerade gesagt, die Uni BW hat 2 Standorte zum Beispiel in München, nämlich unser Institut in Taufkirchen und den Standort in Ottobrunn. Und wenn wir jetzt zum Beispiel meinen Simulator, meinen Flugsimulator, der bei mir im Labor steht, den möchte ich nicht jedes Mal rübertragen nach Ottobrunn, um da irgendwelche Simulationen zu machen und den Elektroantrieb laufen zu lassen. Und das heißt, wir versuchen quasi die Labore dann auch digital zu vernetzen. Alles im Sinne von dieser Digitalisierungsstrategie auch. Das heißt, Projektziel ist eigentlich erstmal Bewertung elektrischer Antriebssysteme für Luftfahrtanwendungen und alles, was noch mit dazugehört. Und warum macht man das jetzt eigentlich? Professor Vogt hat eben auch schon ein paar Themen genannt. Natürlich geht es eigentlich um CO2- und Lärmemissionsreduktion. Es sind häufig natürlich lokale CO2- und Lärmemissionsreduktionen. Deswegen, das Ganze geht auch wegen der Energiedichte der heutigen Batterien erstmal hauptsächlich im Kurzstrecken- und Regionalverkehr. Aber ein wichtiger Punkt ist, ich kann in Batterien Energie speichern und habe eine höhere Effizienz als gegenüber anderen Antriebskonzepten, wo ich quasi erst Treibstoff verbrennen muss, um daraus Energie zu erzeugen, mit denen ich meine Propulsoren betreibe. Und ein wichtiger Punkt, der jetzt in den letzten Jahren dazugekommen ist, wir haben relativ viel technischen Fortschritt in der Batterie- und Motorentechnologie und auch viele neue kostengünstige Sensoren und elektrische Aktuatoren und Onboard-Systeme, die es erlauben, in Kombination mit den elektrischen Antrieben neue Flugzeugkonfigurationen zu realisieren und auch so ein bisschen wegzugehen von den großen Technologiefirmen, die quasi die Flugzeuge bauen, aber dann vielleicht auch mal rechts und links schauen, aber es dauert doch immer ein bisschen träger sind. Deswegen erlauben diese neuartigen kostengünstigen Sensoren und auch die Batteriekomponenten erlauben eben auch viel Startups, dass die sich gründen und auch richtig cool unterwegs sind. Wenn man eine Roland-Berger-Studie anguckt, dann hat es in den letzten paar Jahren, gut, es gab auch viel Venture Capital, aber eine große Zahl und ein großes Wachstum an Projekten, wo es um elektrisches Fliegen gegeben gegeben. Also wenn man die Statistiken über die Jahre anguckt, waren es in 2022 über 350 Stück. Und naja, klar, elektrische, hat der Kollege Vogel eben auch schon gesagt, der Dabrowski, es gibt halt viele kleine Multikoptoren. Und hier sieht man zum Beispiel, was passiert, wenn der Professor Mischig den Studenten erzählt, wie das alles toll in der Simulation funktioniert, aber den Motor falsch rum ansteckt. Ja, und so sieht es dann richtig aus. Ich meine, das ist klar, Multikopter mit vier oder mehr Rotoren sind natürlich Stand der Technik, sind aber auch elektrisches Fliegen, haben natürlich meistens eine relativ kurze Flugdauer, aber man kann das Ganze auch ein bisschen größer denken. Das ist zum Beispiel das Video von einem Startup aus München, die Firma Avilus, die bauen gerade ein System zum verwundeten Transport für die Bundeswehr. Das sind mit zwölf Rotoren, deswegen 12 Rotoren, weil es quasi auch ausfallsicher sein soll. Und die Idee ist im Prinzip, dass dieses System im Falle von militärischen Einsätzen dazu benutzt werden kann, um Verwundete möglichst schnell zu transportieren, um die sogenannte Golden Hour einzuhalten. Und aber auch im zivilen Bereich könnte man sich natürlich vorstellen, dass man da zum Beispiel Krankentransporte in abgelegenen Gebieten macht. Das Teil wiegt knapp 600 Kilogramm und es passt zumindest mindestens ein Mensch mit rein. Also, und das Ding fliegt auch. Es ist nicht nur irgendwie Animation. Dann elektrisch, ich habe eben gesagt, man kann Motoren, die kompakt sind, an beliebigen Stellen von den Flugkonfigurationen festmachen. Hier sehen wir auf der linken Seite ein sogenanntes eVTOL, elektrisches Vertical Takeoff or Landing System. Das heißt, es startet wie eine Drohne, wie ein Quadrocopter und klappt dann die Flügel nach vorne und fliegt aerodynamisch getragen wie ein normales Flugzeug. Hat den Vorteil, wenn es quasi aerodynamisch fliegt, braucht es wesentlich weniger Schub, weil der Flügel dann den Hauptteil des Auftriebs übernimmt. Und rechts daneben ein Konzept, wo man dann quasi mal eine Konfiguration macht für schnellere Fluggeschwindigkeiten. Die auch, diese Art von Konfiguration wird auch im Rahmen eines Teilprojekts, des ELAPS-Projekts dann realisiert werden. Dann gibt es diese eVTOL-Konzepte auch noch größer. Das ist zum Beispiel auch so ein Flugzeugkonzept oder ein eVTOL-Konzept, was 2019 auf der Aero ausgestellt worden ist. Oder ganz andere Dinge, wie zum Beispiel hier von einem österreichischen Startup, die so rotierende Trommeln an ein fliegendes System bauen und damit dann Schubvektorsteuerung machen können. So ein bisschen basierend auf dem sogenannten Voigt-Schneider-Propeller-Prinzip, was auch in Schiffen verwendet wird. Also das heißt, diese ganzen Sachen lassen sich alle realisieren, weil ich nicht mehr irgendwo einen Verbrennungsmotor hinbauen muss. Die Motoren sind eigentlich immer relativ kompakt. Und natürlich kann man das Ganze auch in Flächenflugzeugen machen. Also hier ist zum Beispiel die Electra One. Das ist ein Flugzeug, was schon auch in den Anfang der 2010er, zwischen 2010 und 2015 gebaut worden ist, von jemandem aus Nesselwang. Und da ist zum Beispiel auf den Flächen sind zum Beispiel auch nochmal zusätzlich Solarzellen, damit die Flugzeit sich nochmal verlängern lässt. Ein weiteres in der Elektrofliegerei recht berühmtes Flugzeug ist zum Beispiel auch die von PPSTEL, die ganzen Konfigurationen, die im Bereich der allgemeinen Luftfahrt verwendet werden oder auch angeboten werden. Die Firma Rolls-Royce hat das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Die haben nämlich versucht, den Geschwindigkeitsrekord für elektrische Flugzeuge zu brechen und haben das damit auch geschafft. Das ist die Rolls-Royce Excel, die quasi sehr, sehr schnell geflogen ist. Zu guter Letzt hier unten die RS Aero von der Firma Rainer Stemme. Das ist ein deutsches Unternehmen, das gerade beginnt, Flugzeug zu bauen. Im Konzept steht es schon. Und das ist auch der Träger, der für unser System dann in Frage kommt. Was haben alle gemeinsam? Naja, die typischen Antriebskomponenten eines elektrischen Antriebs. Wir haben einmal in der Regel immer einen Propulsor, also einen Propeller. Der erzeugt Schub. Warum brauche ich Schub? Naja, ein Flugzeug fliegt eigentlich nur, wenn sich Luft um die Tragflächen bewegt. Und die Luft erzeugt Auftrieb. Der Auftrieb kompensiert idealerweise die Gewichtskraft. Nicht verwirren lassen von den Formeln, die da stehen. Das eine ist der Auftrieb, das L und das M mal G ist die Gewichtskraft. Und wenn immer Auftrieb erzeugt wird, wird auch Widerstand produziert. Und damit ich zum Beispiel mit einer konstanten Geschwindigkeit fliegen kann, muss mein Propeller so viel Schub erzeugen, damit der Widerstand kompensiert wird und dann werde ich nicht mehr schneller und auch nicht mehr langsamer. Wenn der Schub weg ist, werde ich langsamer, dann wird der Auftrieb kleiner und dann gehe ich irgendwann Richtung Boden. So, wir haben den Propeller und wir haben meistens einen Elektromotor. Und diese Elektromotoren, die haben eine Eigenschaft, das sind meistens mehrphasige Motoren. Das sind halt keine typischen Gleichstrommotoren, die man aus einem Physikbaukasten kennt, wo man im Prinzip eine Gleichspannung auf zwei Bürsten gibt und der Motor dreht sich wegen des Kirchhoffschen Effekts. Nein, wir haben da in der Regel Wechselspannung und in den Batterien haben wir aber in der Regel Gleichspannung. Und das heißt, wir kriegen dazwischen noch einen Inverter und eine sogenannte Motorregelung, die dafür sorgt, dass meine mehreren Phasen in dem Motor immer zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet werden. Diese Komponenten sind die zentralen Komponenten, um die es sich auch bei dem ELAPS-Projekt drehen wird, weil wir werden versuchen, einzelne Komponenten außer des Propellers eben entsprechend zu verbessern. Der Motorcontroller kriegt im Prinzip dann von dem Cockpit oder vom Piloten das Kommando, wie viel Leistung oder Drehzahl er liefern soll. Was ist jetzt das Ziel von dem ELAPS-Projekt? Einmal einen Antriebsstrang mit 80 Kilowatt Wellenleistung zu entwickeln. Dann neuartige Propulsorkonzepte für den Schnellflug zu realisieren. Und eben, wie ich eingangs schon gesagt habe, die digitale Vernetzung der Labore, damit man so eine verteilte Testinfrastruktur realisieren kann. Wer gehört dazu? Na, einmal das Institut für Aeronautical Engineering, wo der Kollege Hupfer und ich beschäftigt sind. Dann der Lehrstuhl für elektrische Antriebe vom Kollegen Gerling. Die Professur für elektrische Energieversorgung, die beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung der Batterien. Sieht man auch da in dem Logo, da ist nämlich eine Batterie drin. Die Professur für Automatisierung und Regelungstechnik macht das, was auf dem Motorregler draufläuft. Im Institut für Strahlantriebe, die beschäftigen sich hauptsächlich mit der Vernetzung und dem Höhenprüfstand für die neuartigen Propulsoren. Und dann kümmern wir uns noch um die Abwärme bei dem Motor und in den Batterien und um Brennstoffzellen. Also ist alles da. Reicht aber nicht ganz, weil es fehlt noch die Leistungselektronik. Die habe ich Ihnen jetzt hier unterschlagen. Das macht nämlich von den Professuren keiner oder von den Professoren keiner, sondern die Sachen passieren bei unserer Partneruniversität in Hamburg. Nämlich an der Professur für Leistungselektronik und an der Professur für Grundlagen der Elektrotechnik. Professoren kümmern sich da einmal um die elektromagnetische Verträglichkeit und um die Entwicklung der Leistungselektronikkomponenten. Das heißt, wir sind zwei Universitäten, die da zusammenarbeiten, 10 Professuren, 13 Doktoranden und noch Studenten, jede Menge, und ungefähr 4 Jahre. Das Projekt ging 2021 los. Wir beantragen jetzt gerade noch eine Verlängerung um 2 Jahre, um eben noch mehr aus dem Ganzen rauszuholen. Zusätzlich haben wir eben noch enge Kooperationen mit Startups, hauptsächlich natürlich in der Münchner Gegend. Da wäre zum Beispiel die Firma Bavertis und die Firma Electric Flytrain, die sich um die Batterieentwicklung kümmern. Die FEAM und Molabo sind Ausgründungen vom Institut vom Kollegen Gerling, die machen die Motorentwicklung. Der Kollege Stefan Dieke vom Ingenieurbüro Stefan Dieke ist bei der Motorreglerentwicklung und der Batteriekontrollerentwicklung aktiv mit dabei. Der hat auch umfassende Erfahrung mit der Elektrifizierung von Flugzeugen. Und zu guter Letzt noch als Kooperationspartner die Firma Rainer Stemme Aero, von denen quasi die Daten fürs Fluggerät bereitgestellt werden. So, also fangen wir an. Entwicklung des elektrischen Antriebsstrangs mit 80 kW Wellenleistung. Wir haben das Flugzeug, es ist eigenstartfähig, hat ungefähr 900 Kilogramm Abflugmasse, Gleitzahl 50. Gleitzahl 50 heißt, für 1 Meter Höhenverlust komme ich 50 Meter nach vorne. Das heißt, ich kann damit schon relativ weit gleiten. Hat einen Propeller vorne, der auch eingeklappt werden kann, und es ist ein sogenannter Motorsegler. Das heißt, da hinten steht EASA-Zertifizierung geplant nach CS22. Das heißt, es ist noch von der Größe her ein Flugzeug, wo 2 Leute drin sitzen können, was aber noch nicht lange Strecken und schnell fliegt. Ausgangslage wieder, wir haben den Propeller, den Motor, den Inverter, den Motorcontroller und die Batterie. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die 3 Einzelkomponenten an. Weiß jeder, wie so ein 3-phasiger Elektromotor funktioniert? Falls nicht, werde ich es jetzt kurz erklären. Also, so ein Motor läuft wie folgt. Ich habe in der Mitte meinen Rotor, der ist magnetisch. Da sitzt auch die Abtriebswelle vom Motor drauf. Und ich habe meinen Stator. Stator heißt, der bewegt sich nicht, sondern der ist fest. Und in dem Stator sind 3 Spulen integriert, nämlich A, B und C. Und wenn ich jetzt Strom durch diese Spulen schicke, machen die ein Magnetfeld, also ein Elektromagnet. Und wir wissen alle aus der Physik von früher noch, Magneten, die interagieren miteinander. Und wenn ich die Spulen richtig einstelle, dann kann ich das dazu führen, dass der Rotor sich dreht. Das heißt, um da die Magnetfelder einstellen zu können, muss ich meine 3 Spulen immer zum richtigen Zeitpunkt mit Strom versorgen. Und das macht die sogenannte Leistungselektronik. Und die setzt im Prinzip das, was als Gleichspannung hinten aus der Batterie rauskommt, also das, was Sie da hinten sehen mit dem Plus und Minus, das ist die Batterie. Die Leistungselektronik macht es, dass quasi auf den einzelnen 3 Phasen die entsprechenden Ströme immer in der richtigen Richtung und Höhe laufen. Damit die Leistungselektronik weiß, wann sie schalten soll, sitzt obendrauf eine Motorregelung. Und die Motorregelung kriegt die Information, wo der Rotor gerade steht, damit die Leistungselektronik in die richtigen Spulen den richtigen Strom reinsteckt. Und das kann man auf 2 Arten machen, indem man entweder positive Spannungen, Nullspannungen, negative Spannungen in so Rechteckblöcken drauf gibt. Dann nennt man es eine Blockkommutierung. Dann ist das ein bürstenloser Gleichstrommotor. Wenn ich das Ganze in Sinusform mache, dann ist das eine Permanent-Magnet-Synchronmaschine. Und diese Teile haben alle den Vorteil, dass die eine hohe Leistungsdichte haben, nahezu weitungsfrei sind. Die können hohe Drehgeschwindigkeiten und Drehmoment erzeugen. Und im Gegensatz zu einem ganz normalen Gleichstrommotor haben die kein Bürstenfeuer. Also es ist ein bürstenloser Motor. Das heißt, ich habe keine Bürsten, die abbrennen können. Und daraus habe ich auch eine höhere elektromagnetische Verträglichkeit. Aber einmal muss ich wissen, immer wo mein Rotor gerade steht. Das muss ich entweder messen oder ich muss es schätzen und in jedem Fall brauche ich da immer Software. Und Software ist immer, irgendwer muss programmieren, irgendwer kann schlecht programmieren und dann funktioniert es nicht. So, und im Projekt Elapsed nehmen wir jetzt diese Komponenten und als allererstes tauschen wir die Smart Battery, also die Batterie durch die Smart Battery aus. Wir entwickeln einen eigenen Motorcontroller und den Rest lassen wir erstmal so, wie er ist. Als zweites kommt dann noch ein eigener Inverter, der von den Kollegen in Hamburg gebaut wird und der Kollege Gerling macht quasi an seinem Institut für elektrische Antriebsmaschinen einen neuen sogenannten Multiphasenantrieb. Und als dritte Ausgangsstufe wird es ganz wild, denn den Inverter lassen wir raus und machen die über die Smart Battery die Sinuswellen. Das ist die finalste Ausbaustufe, die wird es wahrscheinlich zum Ende 2024 noch nicht geben. Deswegen wollen wir eine Verlängerung haben. So, Flugzeug hat, wie erwähnt, ist ein zweisitziger Motorsegler in einem Tandem-Cockpit. Das heißt, man könnte den sehr gut als Trainingsflugzeug im Rahmen der Pilotenausbildung nehmen. Weil man muss sich immer überlegen, wenn jetzt zum Beispiel unsere Piloten ausgebildet werden in dem sogenannten Initial Flight Training, dann fliegen die mit Propellermaschinen, also mit Kolbenmotorgetriebenen Propellermaschinen. Und da kostet die Flugstunde wahrscheinlich ein bisschen mehr, als wenn ich ein elektrisches Flugzeug nehme, weil ich quasi nicht so viel Benzin verbrauche. Und als zweites sehen Sie hier bei dem Flugzeug unter den Flügeln so Anbauteile. Und da kann man zum Beispiel einen brennstoffzellenbasierten Range Extender, kennt man vielleicht auch von Elektroautos, von den ersten, wo man quasi einen Motorradmotor hat mitfahren lassen, oder auch einen sogenannten Sensorpod, also dass ich quasi irgendwelche Aufklärungssensorik in die Flügelstation einbaue, dann lange fliegen kann, weil das Flugzeug eine gute Gleitzahl hat, brauche ich relativ wenig Energie und dementsprechend kann ich auch lange in der Luft bleiben. Das sind die Einsatzszenarien, die es gibt. Deswegen sagen wir, das Flugzeug ist ganz gut für unser Projekt. Das Flugzeug ist aber noch nicht fertig gebaut. Jetzt können wir nicht hergehen und einfach einen Motor da einbauen und sagen, fliegen wir mal los. Das ist sowieso schlecht, weil der Motor muss ja zeigen, dass er richtig funktioniert. Das heißt, was machen wir? Als allererstes haben wir uns angeguckt, was für Missionen gibt es, nämlich einmal maximale Reichweitenflug oder maximale Flugzeit im Reiseflug. Und wir wollen wissen, wenn wir das Flugzeug elektrifizieren mit unseren Batterien, wie viel Platzrunden kann man zum Beispiel machen? Das nennt man Touch and Goes. Pilot startet, fliegt eine Platzrunde, landet wieder und startet wieder. Das ist das, was man quasi als mögliche Sache macht bei der Ausbildung. Und damit wir das machen können, bauen wir uns einen digitalen Zwilling. Ich habe das Wort jetzt eingebaut, weil das so modern ist. Normalerweise hätte ich einfach nur Missionssimulation gesagt. Aber dieser digitale Zwilling ist nichts anderes als eine mathematische Beschreibung von meinem Flugzeug, nennt man auch Simulationsmodell. Dieses Simulationsmodell versucht, die Realität möglichst gut abzubilden, aber nicht so detailliert, dass eine Simulation halt zu lange dauert. Also wir machen Vereinfachungen und wir definieren uns unsere Mission. Die Mission findet in irgendeiner Umgebung statt, nämlich im Terrain, wir haben Wetter, wir haben Navigationsdaten. Und dann haben wir eine sogenannte Missionslogik, die unser Simulationsmodell automatisch diese Mission abfliegen lässt. Wir können Fehler einspielen, wir können verschiedene Konfigurationen schnell ausprobieren, können uns das Ganze dann am Computer angucken in schönen Animationen. Und wir können das Teil sogar mit dem Simulator verbinden und einen von unseren Studenten reinsetzen und sagen, flieg das Teil mal, was hältst du denn davon? Oder auch denjenigen, der das Flugzeug baut oder potenzielle Piloten. Wie kommen wir auf die Daten in dem Simulationsmodell? Da sind halt relativ viele Komponenten drin. Naja, wir haben einen Punkt, das ist die Aerodynamik. Wie viel Auftrieb erzeugt der Flügel, wie schnell die Luft um den Flügel sich drum bewegt? Wie gut ist unser Batteriesystem? Wie viel Kapazität hat es? Wo liegt der Schwerpunkt? Was macht der Antrieb, der Propeller? All das machen wir über sogenannte Modellbildung und bilden sie in digitaler Form ab. Und wenn man ein Beispiel macht für die Aerodynamik, dann haben wir zum Beispiel von diesem Flugzeug die entsprechenden Konstruktions- und Fertigungsunterlagen. Die können wir in den Computer reinpacken und mit sogenannten Abschätzmethoden, auch im weitesten Sinne teilweise Computational Fluid Dynamics, aerodynamische Kenngrößen abschätzen Und dann machen wir noch, dass wir zum Beispiel aus dem Flugzeug ein verkleinertes Modell gebaut haben und machen da Windkanalmessungen mit. Und so kommen wir von den Konstruktionsunterlagen zu diesen wilden Kurven, was nichts anderes als eine sogenannte Widerstandspolare ist vom Flugzeug, die sagt, wie viel Widerstand macht mein Flugzeug, wenn ich so und so viel Auftrieb habe. Und links sieht man in Blau das, was die Simulation sagt, und rechts das, was die Messung sagt. Ein bisschen Abweichung haben wir noch, aber hauptsächlich im hohen Anstellwinkelbereich. Das heißt, da muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Und dann kann man das Ganze automatisiert auf dem Computer abfahren. Und zwar jetzt nicht nur in dieser einen Variante. Hier sehen Sie das gerade. Wir fliegen um Innsbruck, eine Platzrunde, und können uns im Anschluss dann anschauen, wie viel Strom haben wir verbraucht, wie viel Leistung haben wir beim Start verbraucht, wie groß ist die Startstrecke und so weiter. Und das ist jetzt hier ein Beispiel für einen Flug macht. Man kann das Ganze aber auch ohne die Visualisierung quasi für hunderte verschiedene Missionen auf einem Cluster rechnen. Und dann kriegt man eben so lauter Informationen raus, was das Fluggerät macht. So sieht die Mission aus. Wir starten, fliegen 3 Wegpunkte ab und landen wieder und können uns dann anschauen, wenn wir verschiedene Batteriegewichte haben. Gewicht bedeutet, ich brauche mehr Auftrieb. Mehr Auftrieb bedeutet, ich brauche mehr Widerstand, heißt, ich brauche mehr Schub. Wenn ich mehr Schub brauche, muss mein Motor schneller drehen. Der Propeller erzeugt auch ein bisschen mehr Widerstand, weil er gegen die Rotation auch einen Widerstand erzeugt. Das heißt, ich brauche dann wahrscheinlich mehr Strom. Und hier sieht man dann, wie die Batterieladung über die Flugzeit mehr oder weniger stark abnimmt. Und dann können wir eben so Optimierungen machen und gucken, welche Batteriekonfiguration ist am besten. Und genau das Gleiche können wir uns eben auch für diese langen Endurance-Missions uns anschauen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier von München nach Innsbruck fliegen, mit einer Landung noch auf einem Alternate, sehen wir am Ende bei der Simulation, bei einer bestimmten Konfiguration, so und so viel Batterie ist am Ende noch da, funktioniert das. Das kann man dann auch benutzen, um zum Beispiel diese Luftfahrtvorschriften zu überprüfen. Es gibt dezidierte Vorschriften, die ein Flugzeug einhalten muss, damit es zulassbar ist. Und zum Beispiel heißt es hier, wenn so ein Flugzeug, ein Motorsegler, darf eine maximale Startdistanz haben von maximal 500 Metern beim Start, sonst wäre das Flugzeug von seiner Konfiguration nicht richtig. Und hier sehen wir jetzt beispielsweise für die unterschiedlichen Batteriekonfigurationen, dass wir bei einer Batterie mit 170 Kilo unsere Startstrecke nicht mehr erfüllen können. Und das können wir auch alles automatisiert überprüfen, sodass wir in der Simulation schon mal eine sehr gute Idee bekommen, was macht eigentlich unser System, wenn wir das so designen, wie wir uns das vorstellen. Und das Zweite, wir werden überall Software drin haben. In der Smart Battery, in dem Motorcontroller, ich habe gerade gesagt, der Motorcontroller muss wissen, wann beschalte ich welche Spule mit Strom. Die Smart Battery, da gehen wir gleich noch drauf ein, was die alles macht, die muss auch wissen, wann welches Modul angeschaltet wird. Das heißt, Software ist ein essentieller Bestandteil, und insbesondere bei der Luftfahrt ist es natürlich wieder wichtig, dass Software immer funktioniert, denn man kann nicht einfach rechts ranfahren und anhalten. Geht nicht. Das heißt, man muss auch sogenannte Luftfahrtstandards berücksichtigen und einhalten. Und das ist häufig etwas, wo Startups auch an ihre Grenzen stoßen. Denn wie diese Standards einzuhalten sind, ist häufig auch ein begehrtes Intellectual Property von den großen Firmen. Das heißt, ein zweites Forschungsziel von uns ist jetzt zum Beispiel so eine offene, durchgängige Toolkette für diese Softwarekomponenten zu designen, indem man auch moderne Entwicklungsmethoden nimmt, dass man schnell Sachen in der Simulation testen kann und auch schnell sichere Software bekommt. Und ich zeige das Bild jetzt nur kurz, weil das so Prozessmenschen immer lieben. Die malen immer so ein V, und auf der linken Seite ist die Entwicklung und auf der rechten Seite ist das Testen. Und was wir in dem Projekt machen, wir kombinieren halt eine ganze Menge von Tools, die dann quasi Entwicklern helfen, die Software auch während der Entwicklung früh testen zu können und Fehler zu finden. Wie die Tools heißen, ist jetzt in dem Fall wurscht, soll jetzt nur kompliziert aussehen, damit Sie sehen, dass das viel Arbeit ist. So, und was passiert dann? Im Prinzip, unsere Entwickler oder die Assistenten und auch die Studenten machen irgendwelche Funktionen in grafischen Tools. Wir schicken das Ganze durch unseren Entwicklungsprozess, Und dann kommt die Software daraus, die auf den Controller läuft, von der wir annehmen können, dass sie relativ sicher ist. Und wir kriegen auch noch sogenannte Nachweisartefakte, weil wir müssen immer zeigen, dass das, was wir machen, irgendeinen Grund hat. Und dann können wir hergehen und die ganzen Sachen unter Echtzeitbedingungen testen. Was heißt das? Ich baue jetzt nicht die Komponenten sofort in ein Flugzeug ein und fliege damit los. Weil es könnte ja sein, dass irgendjemand mal irgendwo durch Null geteilt hat oder irgendeinen Wertbereich falsch definiert hat. Das heißt, was man macht Echtzeittesten, macht man in der Automobil- und in der Luftfahrtindustrie standardmäßig. Man hat zum Beispiel eine Echtzeitmaschine, in der eine Sekunde ist. Und die ist physikalisch kombiniert mit einer zweiten Echtzeitmaschine, wo der Antriebsstrang simuliert wird. Und wir können einzelne simulierte Komponenten rausnehmen und gegen echte Hardware-Komponenten austauschen. Das heißt, jetzt kann ich zum Beispiel von meiner Smart Battery einen von diesen Batteriezellcontrollern nehmen und die dann testen. Und wie sieht das dann in Realität aus? Man sieht hier, das ist vielleicht ein bisschen weniger imposant als das, was ich auf der vorherigen Folie gezeigt habe. Da ist der auf der linken Ebene, links oben, da ist der Batteriecontroller und der Rest ist alles Testinfrastruktur. Das Ding simuliert die Batteriezelle. Aber wir können quasi in der Simulation gleich ausprobieren, ob das Teil funktioniert oder nicht. Und wenn man jetzt hier rechts sieht man die Spannung, die anliegen soll. Und wenn Sie auf das grüne Licht da unten achten, das wechselt manchmal. Immer dann, wenn er von an auf aus geht. Und jetzt steuert quasi die echte Hardware die simulierte Batterie. Und weil das richtig funktioniert, weiß ich schon mal, da ist erstmal kein Fehler drin. Das heißt, damit kann ich früh absichern die Funktionalität und kann zeigen, dass es keinen Schmarrn macht. Kommen wir zur, weil wir jetzt hier gerade den Batterie-Cell-Controller schon angesprochen haben, kommen wir zu der sogenannten Smart Battery. Da ist eben hauptsächlich die Professur für elektrische Energieversorgung und die beiden Startups Bavertis und Electric Flight Train mit befasst. Was ist der Unterschied zu einer normalen Batterie mit Wechselrichter? In der Smart Battery werden die einzelnen Zellen entweder in Reihe oder in parallel geschaltet, um entweder Spannung zu vergrößern oder Stromfluss zu vergrößern. Und das macht man normalerweise eben über einen Wechselrichter und über PWM-Generierung. Hier macht man es quasi direkt auf der Batterieebene. Und die Vorteile dabei sind einmal, dass die Batterien im Auszustand nicht wahnsinnig viele Volts haben, sondern die Batteriespannung von einer einzelnen Zelle ist halt irgendwas um die 5 Volt. Da kriegen Sie nicht so häufig einen Schlag. Und Sie können die Spannungen halt flexibel einstellen. Soll es eine Gleichstromquelle oder eine Wechselstromquelle sein? Und man hat halt eben Möglichkeit, Redundanzen zu realisieren. Und dass das funktioniert, sieht man jetzt hier in dem rechten Video. Da dreht so eine Smart Battery einen MRAX-Motor, der ein bisschen kleiner ist als der, den wir der in dem Motorsegler fliegen würde. Nachteil ist, man hat mehr Kommunikation und mehr Hardware-Komponenten auf der Batterie selbst und es gibt noch keine Luftfahrtzulassung. Das ist aber genau der Punkt, warum wir die Batterie eben in dem Bereich von dem ELEPS-Projekt mit untersuchen wollen. Konventionell sieht es so aus, Sie hätten das Onboard-Ladegerät, Battery-Management-System, den Motorumrichter, damit dreht sich quasi Ihr Elektromotor. Bei der Smart Battery ist es im Prinzip eins in einer Komponente drin. Und wie sieht so ein Batteriemodul aus? Das ist zum Beispiel, wird jetzt gerade von der Firma Electric Flight Train gefertigt. Sieht im Konzept, sieht man auf der linken Seite, rechts ist der fertige Prototyp, das ist eins von den Batteriemodulen. Hier sehen wir die einzelnen kleinen Zellen in so einem Montagekasten, also das Holz kommt hinterher weg. Und dann werden oben sogenannte Busbars draufgelegt und es findet das Wirebonding statt. Das heißt, da werden diese Kontakte an die von den kleinen Einzelzellen an diese Kontaktstränge drangefertigt, also wie man hier sieht mit dem Roboter. Und am Ende hat man dann ein Batteriemodul, das kann eine variable Spannung zwischen 36 und 50 Volt machen. Wir haben ungefähr zwei Kilowattstunden Energie, wiegen aber auch 12 Kilo und in das Flugzeug werden halt 9 von diesen Modulen reinkommen. Das heißt, es sind schon mal 108 Kilo, die dann einfach mal als Masse mitfliegen müssen, aber so viel Platz bleibt drin. Also das ist, oder so viel Platz haben wir in der, im Flugzeug von der Masse her, weil es eh ausgelegt ist für elektrisches Fliegen. So sieht dann so eine Leiterplatte aus von so einem Zellcontroller. Da werden dann diese 12 Batteriemodule, 12 Zellen drangeschlossen und man kann jede einzelne Zelle an- oder ausschalten und damit dann variabel die Spannung bzw. den Strom machen. Diese ganzen Batteriemodule, in dem Fall bei uns 1 bis 9, werden zusammengeschaltet und werden alle von einem Main-Controller sozusagen gesteuert. Der Main-Controller kriegt eine Information, wie viel Spannung er jetzt gerade an den Motor liefern soll, und der schaltet dann die einzelnen Module entsprechend oder gibt die Kommandos an die einzelnen Zellcontroller, die dann die entsprechenden Spannungslevels liefern sollen. Den Batterie-Main-Controller, da arbeiten wir wieder, wie gesagt, sehr eng mit dem Ingenieurbüro von Main-Dicke zusammen, der da auch in dem Bereich schon sehr viel Erfahrung hat. Und da nehmen wir beispielsweise jetzt so Automotive-Grade-Komponenten, die man dafür eigentlich auch benutzen kann. Antriebsstrang haben wir jetzt kennengelernt. Batterie. Haben wir uns die Smart Battery angeguckt. Als nächstes schauen wir nochmal an, was im Bereich der Motoren passiert. Denn wir wollen ja Vortrieb erzeugen. Da ist der Kollege Gerling mit seinem Team unterwegs und auch der Kollege Hillermeier. Die haben sich als allererstes mal angeguckt, was gibt es eigentlich am Markt. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel von Magna X gibt es einen Motor, der 280 Kilowatt kontinuierliche Leistung hat. Der wäre für unser Flugzeug ein bisschen überdimensioniert. Aber alles andere, so MRAX 268, ist zum Beispiel der in der Pipistrel mitfliegt. Die haben ein Leistungsgewicht von 4,3 Kilowatt pro Kilogramm und ausgehend von unserer Mission und unserem Einsatzszenario, den Motor hat man auch ausgemessen bei uns, besser gesagt beim Kollegen Hillermeier und beim Kollegen Gerling, ist man auf die Spezifikation für unseren Motor gekommen. Idee ist, mehr als 95% Wirkungsgrad zu haben und größer als 5 Kilowatt pro Kilogramm zu erreichen. Und so sieht das Teil dann aus. Man hat im Prinzip einen 5-Phasen-Motor mit einer Betriebsspannung von 400 Volt. Und wie ist man auf das Ganze gekommen? Die Mitarbeiter von den Professuren haben den Motor analytisch ausgelegt. Dann haben sie sich Tools geschrieben, um die Wicklung möglichst effizient zu designen. Dann wurden sogenannte finite Elemente-Modelle erstellt. Hier sehen Sie zum Beispiel das Magnetfeld, wie sich das verändert, wenn der Rotor sich im Stator bewegt. Und dann wurden noch Optimierungen gemacht im Hinblick auf Gewicht und Wirkungsgrad. Und dann kann man im Prinzip am Ende aus dieser ganzen Toolkette, die sich aufgebaut haben, auch das Wirkungsgrad-Kennfeld im Betriebsbereich darstellen und kriegt dann dieses Motordesign, was eine Synchronmaschine mit Oberflächenmagneten ist, mit einer hohen Leistungsdichte, was sehr kompakt ist, einfach gefertigt werden kann und auch noch mit sogenannten Stator-Flussbarrieren arbeitet. Die könnte ich Ihnen jetzt nicht erklären, muss ich gestehen, weil ich Flugmechaniker bin und kein Elektrotechniker. Aber dieser Motor kommt da raus, der ist auch schon geordert worden, der erste Prototyp ist im Zulauf. Und hier sehen Sie auf der rechten Seite zum Beispiel den Prüfstand, wo man den MRAX 268 Motor vermessen hat. Das heißt, man nimmt existierende Motoren, schaut sich an, was können die, schaut sich auch die Leistungsdaten über die Envelope an und designt einen Motor, der halt inkrementell besser ist. Damit der Motor sich dreht, hatte ich Ihnen eben schon gesagt, muss es einen Inverter geben in dem nächsten Konzept. Das machen, wie gesagt, unsere Kollegen in Hamburg. Die haben so einen 5-Phasen-TNPC-Inverter designt, der eine geringe Verlustleistung hat und auch Schaltredundanzen für einen fehlertoleranten Betrieb. Und was man auf der rechten Seite ganz gut sehen kann, ist, rechts oben ist die Drehzahl. Rechts in der Mitte, das hier, ist das Moment, Drehmoment, was der Motor erzeugt. Und das ganz unten, da, das sind die einzelnen Phasenströme für die 5 Phasen. Und hier sieht man ganz schön, dass die einzelnen Motorphasen immer mit einer Sinuswelle angesteuert werden. Diese Inverter schalten. Das heißt, sie erzeugen aber dann zusätzlich auch bestimmte Störungen im EMV-Bereich. Deswegen wird das Design von diesem Antriebsstrang auch von den Kollegen in Hamburg durch ein EMV-Labor gemacht, geschickt, um quasi rauszufinden, welche Effekte im elektromagnetischen Spektrum können negativ sich auf das Flugzeug selbst auswirken. Weil solche Inverter machen Störspannungen, die können dann zum Beispiel in die Avionik reinspielen und das ist was man ungern haben möchte. Zusätzlich dazu, zu der Smart Battery, weil die Energiedichte noch nicht hoch genug ist, dass man rein mit Batterien fliegen kann, wird an der Professur für Fahrzeugantriebe da auch an Hybridkonzepten geforscht. Also quasi, dass man eine Kombination macht mit zwischen Batterie und Brennstoffzelle. Das sind sozusagen die Hauptpunkte von diesem ersten Arbeitspaket, wovon ich jetzt viel erzählen konnte, weil ich da sehr stark mit eingebunden bin. Das zweite Konzept oder das zweite Forschungspaket bei dem Projekt ist die Erforschung neuartiger Propulsorkonzepte für den Schnellflug. Jetzt waren wir gerade langsam. Ja, also Propellerflugzeug, Geschwindigkeit 120 km/h, 150 km/h. Wenn man jetzt schneller fliegen will, hat man immer das Problem, dass ein Propellerflugzeug eine maximale Geschwindigkeit hat, ab dem der Schub nicht mehr ausreicht, um noch schneller zu werden. Dafür, das heißt also, es reicht meistens nicht aus, einfach nur den Antriebsstrang zu elektrifizieren, weil dann hat man immer noch das Problem, dass man hinsichtlich Flughöhe und Geschwindigkeit limitiert ist. Das heißt, womit befasst sich das zweite Teilprojekt dieses Forschungsprojekts mit elektrisch ummantelten gegenläufigen Triebwerken? Nämlich, man baut einen sogenannten Propulsor. Das können Sie sich so vorstellen wie ein normales Flugzeugtriebwerk, nur eben, also ein Strahltriebwerk, eine Turbine, nur eben mit gegenläufigen Rotoren im Inneren. Anstatt dass ich eine Stator- und eine Rotorkonfiguration habe, laufen die beiden Rotoren gegeneinander und darüber kann ich ein gutes Druckverhältnis erzeugen und damit kriege ich auch große Beschleunigungen hin. Das ist herausfordernd, weil sich diese Propeller relativ schnell drehen müssen, damit auch Abwärme erzeugen, die muss man irgendwo rausbekommen. Und da ist eben ein großes ein Forschungsschwerpunkt von den Kollegen Hupfer und auch vom Institut für Strahlantriebe an der Uni. Die machen also im Prinzip gegenläufige, ummantelte Fantriebwerke mit einem hohen spezifischen Schub, ohne möglichst viele Verluste und zum Beispiel auch CFK-Fan-Schaufeln, damit das quasi relativ leicht alles ist. Auslegung funktioniert eben mit Standard-Tools im Bereich der numerischen Mathematik, aber eben auch konstruktiv. Das ist sozusagen ein iterativer Prozess, wo man immer schaut, ich mache ein Design, packe das in das CFD-Programm, was mir die Strömungsmechanik ausrechnet oder Fluidmechanik und verändere dann die Konstruktion dementsprechend wieder. Und das Ganze wird dann auch experimentell validiert im Prüfstand. Da habe ich jetzt gleich auch noch ein schönes Video für, da muss ich nicht die ganze Zeit was erzählen. Die Fanschaufeln werden aus TFK gemacht. Und da sieht man auf der linken Seite jetzt beispielsweise so einen initialen Prototypen und rechts, wie die finale Fanschaufel aussieht. Und so sähe dann einer von diesen Rotoren aus. Und hier ein Beispielsvergleich zwischen den Rechnungen über CFD, also Computational Fluid Dynamics. Bei uns sagt man häufiger auch mal Colors for Directors, weil die Sachen halt schöne Bilder machen. Und die experimentell validierten Daten. Also das eine ist Theorie und Numerik und das andere ist aufgenommen worden im Prüfstand. Und da sieht man jetzt relativ wenige Unterschiede. Ich meine, hier oben da so ein bisschen, aber da sind sie halt noch am Erforschen, woran das liegt. Und das ist auch in einem Grenzbereich vom System. Hier jetzt ein paar Videos, einmal Analysen, ob es irgendwelche Imbalanzen gibt, also irgendetwas nicht ganz ausbalanciert ist. Weil wenn der Motor nicht ganz ausbalanciert ist oder die Welle, dann kann es natürlich passieren, dass die Schaufeln irgendwie an der Wand kratzen. Und auf der rechten Seite ist eine, da hat jetzt die PowerPoint Kompression ein bisschen das Video kaputt gemacht. Sie sehen da, es wird etwas hellgelb. Das ist die Temperatur. Und da sieht man jetzt beispielsweise, dass diese Propulsoren mit gegenläufigen Propellern, da muss man halt noch was finden, wie man die Wärme wegbekommt. Und da sind jetzt die Leute auch dabei, das zu evaluieren. Und hier noch ein Beispiel für die, wie diese Rotorblätter gemacht werden. Zum Beispiel gibt es hier dann auch solche Zugversuche. Da überprüft man halt, wie die Festigkeit ist. Und da sehen Sie, wie der Kollege Hafner bei uns das, den Rotor zusammenbaut. Ist auch schön modular. Das heißt, man kann einzelne Fanschaufeln immer mal wieder rausnehmen. Da wird das Ganze am statischen Prüfstand zusammengebaut. Etwas beschleunigt, weil sonst würde ich mit der Zeit rauskommen. Und dann gab es da den ersten Testverlauf Anfang Mai letzten Jahres. Das war erstmal nur der Fan. Und hier ist es jetzt zum Beispiel der Gesamtprüfstand inklusive einer Schubdüse, wo man hinten den Auslauf des Triebwerks quasi den Schub auch noch anpassen kann. Also hinten wird der Durchmesser der Schubdüse wird verändert und damit kriegt man dann den Schub entsprechend auch reguliert. Also hier sehen Sie ganz leicht, wie dieser Kranz sich hier dreht, hoffe ich. Und das Ganze ist auf einem offenen statischen Prüfstand. Und um das Ganze auch eben quasi unter Flugbedingungen testen zu können, wird am Institut für Strahlantriebe bei den Kollegen in Neubiberg ein Höhenprüfstand gebaut. Da kommt dann hier in diese Versuchskammer der Propulsor rein. Man kann dem Propulsor genau sagen, wie die Eingangsbedingungen sind und die Austrittsbedingungen. Und dann kann man hier entsprechend eine Flugbedingung mit gegebener Flugmachzahl und Höhe einstellen und testen, wie das ganze System unter den Bedingungen performt. So sieht das Ganze aus als Renderer. Es wird gerade aufgebaut. Also hier sieht man beispielsweise die Versuchskammer. Und in dieser Versuchskammer wäre dann hier gelb dargestellt und etwas verdeckt der Propulsor, der dann überprüft wird. Man braucht eine Beruhigungsstrecke, damit die Strömung nicht turbulent ist und dann kann man damit eben diese Kennfelder auch aufnehmen. Das heißt, zweites Projekt fertig, bleibt noch das letzte, die Vernetzung der Infrastruktur. Ich habe gerade eben schon gesagt, in Neubiberg haben wir ein paar Simulatoren, wo wir die Flugzeuge simulieren können, nicht in Neubiberg, sondern in Taufkirchen auf unserem Institut. In Neubiberg steht dann vielleicht eine Kombination von Batterie und Motor auf dem Prüfstand. Und die Idee ist im Prinzip, dass wir diese Labore vernetzen können, um möglichst wenig Sachen hin und her transportieren zu müssen. Und das geht wie folgt. Man muss darauf achten, dass die Komponenten in ihrer Kommunikation immer mit Echtzeit miteinander sprechen können, weil sobald irgendwo etwas mit einer bestimmten Zeitverzögerung auftritt, hat man immer das Problem, dass dann die Ergebnisse falsch werden. Ich weiß nicht, wenn irgendjemand von Ihnen Computerspiele macht über das Netzwerk, da ist immer blöd, wenn irgendeine Netzwerkverzögerung kommt, dann ist der Gegner meistens schon weg. Und wie funktioniert das? Wir haben im Prinzip setzen da auf eine Software von einem kommerziellen Anbieter. Der erlaubt es uns eben, so Echtzeit-Netzwerkverbindungen aufzubauen und wir können digitale Zwillingskomponenten zusammenschalten mit echter Hardware an verschiedenen Orten und die Daten dann auch austauschen. Das ist jetzt gerade weiter im Aufbau. Wir haben das jetzt mal exemplarisch gemacht von einem mit einer Systemkomponente. Der Flugsimulator insgesamt wird und die weiteren Labore, das wird jetzt geplant für 2024 und die folgenden, wenn wir eben weitere Projekte oder wenn wir die Verlängerung von dem Projekt dann noch bekommen. Also, worüber habe ich jetzt gesprochen? Einmal über die Entwicklung eines elektrischen Antriebsstrangs mit 80 kW Wellenleistung. Muss ich ehrlich gestehen, der Hauptteil, auch wo ich täglich mit beschäftigt bin. Dann die Erforschung neuartiger Propulsorkonzepte. Und die Vernetzung der digitalen Infrastruktur, da bin ich auch ein bisschen mit dabei, weil der Simulator beispielsweise zu mir gehört. Das summiert sozusagen das Projekt ELAPSED auf und ich bin right on time. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin offen für Fragen.
Herr Mischek, ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Für diesen Vortrag, der für mich jedenfalls sehr spannend war, der vermittelt hat, dass Sie Freude am Tüfteln haben, sehr konkrete Simulationen, das auszuprobieren. Das finde ich besonders faszinierend, dass man eben mit Hilfe der Simulation schon viel ausprobieren kann. Da muss man nicht erst mit dem Flugzeug abstürzen, sondern
das
kann
die Idee.
Das vorher verbessern. Das ist doch eine große Effizienzverbesserung.
Ja.
Vielleicht am Anfang eine Frage. Glauben Sie, was in den Medien zu lesen ist, dass 2035 schon Flugzeuge tatsächlich marktreif sein könnten für den Bereich?
Also sprechen wir jetzt von dem Bereich im Computerbereich und also in der näheren.
Vermutlich liegt es ja nur, wäre das für Kurzflug.
Kurzstreckenflüge und die wahrscheinlich.
Flugtaxis für wenige.
Wahrscheinlich schon.
Schon.
Da schon. Also ich meine, wenn man jetzt beispielsweise mal, ich weiß nicht, ob sie in Deutschland das eher als erstes fliegen werden, also vor allen Dingen die Lufttaxis, glaube ich eher, dass das in anderen Gegenden schneller passieren wird als hier. Einfach auch aus den Gründen, dass Deutschland sehr dicht besiedelt ist. Und der
vielleicht
Fluglärm
manchmal,
auch ein Problem
wenn Stau ist,
ist
dann ja. Über München drüber fliegen zu können, wäre das vielleicht schon attraktiv.
Ja, aber dann ist der Stau in der Luft, das ist natürlich auch wieder das Problem. aber so für den Regionalmarkt, also für den näheren Umgebung, glaube ich schon, dass das 35 schon so weit ist.
Und was sind die größten Hindernisse für längeren Flug? Natürlich das hauptsächlich das Gewicht.
Das Gewicht der Batterie,
das ist
genau.
Das Hauptproblem.
Da wäre der Hauptpunkt wahrscheinlich, dass man so Sachen wie Brennstoffzellen mit reinnimmt oder eben was ja auch viel gemacht wird, sind diese Sustainable Air Fuels. Der Kollege Hupfer ist da ja auch ein sehr starker Verfechter von diesen Synthetic Fuels, die halt quasi für die Flugzeuge dann gebaut werden.
Und was ist mit einer ganz anderen Alternative, mit Wasserstoff? Eine Weile war so auch von Wasserstoffantrieb die Rede.
Wird auch die, also ich meine, Wasserstoff wäre ja Teil, also entweder Brennstoff oder meinen Sie Verbrennung von Wasserstoff?
Verbrennung von Wasserstoff?
Das wurde schon in den, also als ich studiert habe, gab es schon an den Institut für Leichtbau beim Professor Bayer damals Semesterarbeiten für so Flugzeugkonzepte mit Wasserstoffantrieb. Es wird auch viel geforscht daran. Also ein Kollege von mir bei uns am Institut, der ist da sehr aktiv in flächenintegrierten Wasserstofftanks. Ob das jetzt für die Verbrennung oder für Brennstoffzellen ist, bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich glaube es eher für Brennstoffzellen. Ich glaube Verbrennung selber eher erstmal noch nicht.
Mhm. Und glauben Sie, dass man wirklich noch einen Quantensprung machen kann bei der Batterieentwicklung? Diese Zahl des 60, also 60-fache an Energieintensität oder bei Kerosin ist ja doch eine gewaltige Differenz. Das muss man erstmal überwinden. Und für Langstreckenflugzeuge werden die Batterien einfach wahnsinnig schwer.
Genau, da lohnt es sich wahrscheinlich erstmal auf absehbare Zeit erstmal noch nicht so sehr.
Was wäre dann bis 300 Kilometer oder welche?
Ja, sowas. Also es gibt jetzt auch in München eine Startup Veridian, die machen so einen Sechssitzer oder Sechssitzer plus zwei Paxe, also zwei Piloten besser gesagt und sechs Passagiere für den näheren Regionalbereich, der quasi mit Batterie rein elektrisch fliegt. Und da ist es so, es gibt jetzt aus eine chinesische Firma, Cuttle, hat letztes Jahr neue Batterien angekündigt, die eine sehr hohe Energiedichte haben. Also die höher sind als das, was bis jetzt auch am Markt war. Und so wie ich das verstanden habe, sind die da recht involviert.
Und wird uns das reichen, so viel Batterien produzieren zu können? Sind wir da sehr stark auf die Rohstoffe aus China
angewiesen? Ja, das stimmt.
Oder
ich glaube,
da wieder Ambivalenzen?
Das wahrscheinlich schon, ja.
Aha. Und Sie glauben, das wird funktionieren, weil das Risiko, dass China das natürlich mit einer Monopolstellung ausnutzt, ist relativ hoch.
Ja, das stimmt.
Aha.
Das ist sicherlich ein Punkt, der auf der politischer Ebene geklärt werden muss.
Ja. Wo sehen Sie denn die größten Hindernisse auf der Entwicklung im Augenblick? Und kann man die Entwicklung beschleunigen? Also wie ist es mit der Sicherheit? Also gerade, was weiß ich, Sie haben die Kühlung immer wieder angesprochen. Oder ist extreme Kälte im Norden von Norwegen auch wieder ein Problem für die Batterien?
Also die Batterien müssen Sie dann ja im Prinzip heizen, wenn sie so kalt sind. Mhm. Da geht Ihnen natürlich wieder Reichweite kaputt. Ich glaube, ein Großteil ist auch im Bereich der Software, was quasi vor allem die neuen Antriebskonzepte angeht. Da muss man natürlich auch viel Neuland betreten und man weiß das von den Luftfahrtbehörden, dass die bei Zulassung von ganz neuen Konzepten erstmal sagen, das sich genau angucken und das kann natürlich auch für so Startups insbesondere relativ große Eintrittsbarriere für einen Markt sein.
Und bei Versuchen gab es schon, dass die Batterie dann doch nicht gereicht hat und mit Absturz, also ist das Risiko hoch, dass irgendwas nicht funktioniert mit der Batterie, mit der Reichweite und sich verändert oder ist das genauso sicher wie die Kerosinantrieb?
Also die meisten Systeme, die jetzt mit Batterie fliegen, haben meistens ein Gesamtrettungssystem. Das heißt, dass quasi, weil es ja meistens Forschungsflugzeuge oder Kleinflugzeuge sind, die dann quasi nur einen Fallschirm rausschießen können, wenn die Batterie ausfällt oder wenn irgendwas kaputt gehen sollte. Es gab auch schon einen Absturz, an den ich mich erinnern kann. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Aber ich glaube, das macht nicht viel Unterschied zu normalen Flugzeugen.
Also. Und eine Frage, Sie forschen ja an der Bundeswehruniversität, ja. Sie haben auch in Ottobrunn gearbeitet, ja. Militärbereich. Ist der Militärbereich der Innovationsmotor für elektrische Antriebe? Wird da intensiver geforscht als an staatlichen Universitäten? Mich hat beeindruckt, was Sie beschrieben haben, eben die Zusammenarbeit der 10 Kollegen in dem Labs-Konzept. Ist da eine gute Kooperation oder gibt es auch Eifersucht und Konkurrenz zwischen den Einzelnen? Nee, und ist das Forschungsklima anders als an staatlichen Unis?
Also ich würde nicht sagen, dass das Forschungsklima anders ist, weil ich auch sehr, wie gesagt, sehr eng mit meinem alten Institut verbunden bin, mit dem Institut vom Kollegen Holzapfel. Das ist in beide Richtungen gleich. Also
und wird aus militärischen Gründen auch darauf gesetzt? Ich kann mir vorstellen, im Bereich der Drohnen, die ja leichter sind und so, ist eine wichtige
ein
wichtiger Anwendungsbereich. Und Sie haben das ja auch beschrieben, da bei diesen hat sich die Elektrotechnik schon ziemlich weitgehend durchgesetzt.
Ja, oder? Und ich meine, jetzt muss man ja nur mal YouTube aufmachen und gucken, was leider Gottes in der Ukraine passiert. Da gibt's ja das, was die nutzen, sind ja Drohnen, wo sie Panzerfäuste drunter schnallen und dann in die Panzer reinfliegen. Das ist ein militärisches Anwendungsgebiet.
Ja. Und haben Sie da schon mal auch Gewissensbisse gehabt, beim Militär zu arbeiten? Zwischendurch war es ja mal sehr kritisch angesehen, der Militärbereich. Zurzeit hat sich angesichts der ethischen Notwendigkeit in der Ukraine zu verteidigen, angesichts der Dringlichkeit der Probleme, hat sich vielleicht auch die öffentliche Wahrnehmung des Militärbereichs verändert, oder?
Nimmt man sicherlich wahr. Also ich habe nie Gewissensbisse gehabt, auch als ich bei der IABG damals gearbeitet habe, ging es viel um Sachen, die durch die Gegend fliegen und vielleicht auch mal was abwerfen können. Das war bis jetzt dann noch nicht so das Problem, ehrlich gesagt.
Und werden die Sachen, die Sie erforschen, sind da schon unmittelbare militärische Anwendungen im Gespräch, im Blick?
Bei dem ELAPS-Projekt zurzeit nicht, nein.
Ach, das ist noch ganz Theoriebildung. Ja, jetzt habe ich schon mit einer Fülle von Fragen Sie überfallen und den Anfang gemacht. Sie sollen die Möglichkeit haben. Wer will fragen?
Ja. Ich bin eigentlich ein sehr großer Freund von der Elektrifizierung im Allgemeinen, weil es halt einfach generell eine sehr effiziente Geschichte ist. Mhm. Bei Flugzeugen denke ich mir, wenn ich sowieso die Mittelstrecke und die Langstrecke auf absehbare Zeit nicht elektrifizieren kann, warum beschäftige ich mich dann überhaupt mit der Elektrifizierung im Luftverkehr und sage nicht einfach, ich mache einfach alles mit E-Fuels und baue halt riesige sozusagen Wasserstofferzeugungsanlagen irgendwo in die Wüste, mache daraus sozusagen einen erneuerbaren Kerosin und vertankt den in die aktuellen Flugzeuge und muss eigentlich nichts an dem ganzen Antriebsstrang und so weiter ändern. Also warum beschäftige ich mich eigentlich überhaupt noch mit der Elektrifizierung für Flugzeuge?
Also ein Punkt ist sicher, danke für die Frage, ein Punkt ist sicherlich ein Vorteil, den ich bei den elektrischen Konzepten habe, wie ich gerade gesagt habe, ist halt, dass ich neue Konfigurationen einfacher realisieren kann, als wenn ich überall ein Strahltriebwerk oder eine komplette Motorgondel hinbauen muss, wo ich einen Verbrennungsmotor zusammen mit einem Antriebserzeuger, also einem Propeller, irgendwo meinetwegen auch, nehmen wir so ein typisches eVTOL, was quasi den Schub erst nach oben zeigen lässt und dann die Gondel nach vorne fliegen lässt. Wir kennen die Osprey V-22 von den Amerikanern, dieses Teil, womit die Marines durch die Gegend fliegen. Das kann ja wie ein Hubschrauber landen und wie ein Flächenflugzeug fliegen. Und da sind schon einige abgestürzt, einfach deswegen, weil die diese riesigen Gondeln mit den schnell drehenden Motorteilen rotieren müssen während des Flugs. Und wenn da einmal was kaputt geht, fliegt der Flieger runter. Und wenn man jetzt sagt, man macht zum Beispiel solche eVTOL-Konzepte oder auch so Kleindrohnen für Versorgung abgelegener Gegenden, wo man jetzt nicht unbedingt mit einem Hubschrauber jedes Mal hinfliegen will, oder für die Bergwacht, ja, dann da könnte man sicherlich mit einem Elektromotor bessere Konfigurationen hinkriegen, als wenn ich reinen Verbrennungsmotor mache. Für eine ganz Langstrecke bin ich eigentlich auch der Ansicht, noch ist es da mit rein elektrisch und auch mit Fuel Cells noch ein bisschen weiter Weg.
Schön, dieser Vortrag hat mir sehr gut gefallen.
Dankeschön.
Was mir allerdings auch aufgefallen ist, 10 Professoren, 12 Doktoranden in diesem eLabs-Programm ist relativ wenig. Warum bündelt man nicht die Kräfte bundesweit, europaweit? Wenn man nicht die Kräfte in den USA gebündelt hätte mit dem Apollo-Programm, wären wir auch nie auf den Mond gekommen. Und wenn man da vielleicht auch mit Boeing und Airbus und mit diesen Leuten zusammenarbeiten würde, würde man vielleicht auch schneller zu einem tragbaren Konzept kommen können.
Also danke für die Frage. Bei dem Projekt selber sind jetzt mal an der Universität 13 Doktoranden beschäftigt. Aber wir arbeiten natürlich trotzdem auch noch mit anderen Instituten in dieser Art und Weise zusammen. Dass immer mehr geht, ist klar. Also Apollo kriegen wir jetzt noch nicht hin, aber es wäre vielleicht mal was Gutes.
Aber Ihnen werden mehr Mitarbeiter gewünscht, ja. Kollegen. Also ich denke schon, es ist was, wo sich die Bündelung der Kräfte vielleicht lohnen würde.
Und die Studenten helfen natürlich auch immer viel mit. Denen macht das auch Spaß. Die müssen eine Bachelorarbeit schreiben. Und dann kann man sagen, hier, mach mal dies und jenes. Und das macht denen aber Spaß.
Wer hat noch eine Frage? Ja.
Genau, und ich habe die Frage, ihr habt euch ja als Testbed für RS Aero entschieden, für ein Flugzeug, was jetzt noch gar keine Marktreife hat. Und meine Frage war, warum habt ihr euch da nicht auf ein erwiesenes Konzept bzw. ein Flugzeug entschieden, was schon Erprobungen hat, was schon getestet wurde, wo man weiß, dass es funktioniert, weil da ist doch die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass es dann noch weitere Verzögerungen geben wird, weil es eben noch ein Prototyp ist.
Ist richtig. Man hat sich aus dem Grunde unter anderem dafür das Flugzeug entschieden, weil wir zu Beginn des Projekts eine relativ enge Kooperation mit der Firma Rainer Stemme eingegangen sind. Und da war die Flexibilität noch relativ groß, dass man quasi sowohl auf deren Seite was anpassen könnte, als auch auf unserer. Aber klar, man hätte natürlich auch sagen können, man nimmt einen anderen Flieger her.
Mich interessiert ja vielleicht eine Frage zur Entstehungsgeschichte oder Entstehungshintergrund solcher Projekte. Ist das jetzt, sagen wir mal, politisch initiiert, dass die Bundesregierung das vorantreiben will, dass es später Fuß fasst in der deutschen Wirtschaft, dass dann Start-ups das produzieren? Ist das mehr von der Bundeswehr ausgegangen oder vielleicht wie entstehen solche Projekte grundsätzlich? Wie sind die initiiert?
Also dieses Projekt selbst ist in dem Rahmen von diesem Digitalisierungszentrum oder Zentrum für Digitalisierung der Bundeswehr entstanden. Das ist aus dem Corona-Hilfsfonds jetzt mit entstanden. Und da sind eben den Universitäten Mittel zur Verfügung gestellt worden und dann konnte man sich eben auf die entsprechenden Projekte bewerben sozusagen und die wurden dann ausgewählt dementsprechend.
Darf ich nochmal eine kurze Anschlussfrage? Was ist dann so der vorrangige Zweck? Ist das, also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich in der zivilen Wirtschaft Fuß fasst, da sind Grundlagen da bauen die drauf auf und stärkt dann letztendlich die Wirtschaftskraft Deutschlands. So ist das.
Ein Ziel ist das und es ist sicherlich auch gewisse Fähigkeiten auch in der Bundeswehr zu haben. Zum Beispiel das, was ich Ihnen mit der Missionssimulation gezeigt habe. Das ist was, wenn ich ein neues Flugzeug bewerten will, dann kann ich da auch einen anderen Flieger reinbauen. Da muss ich nicht einen elektrisches Flugzeug reinmachen, sondern dann kann ich mir überlegen, ob ich die F-35 da reinbaue und überprüfe, ob die bestimmten Missionsleistungen, die ich als Anforderung vom Luftfahrzeugführer bekomme oder von den Einsatzleuten, da kann ich die dann überprüfen und kann das ist sozusagen auch zusätzliche Kompetenzerweiterung, die man dann auch in andere Richtungen weiter benutzen kann.
Die erste Säule und die dritte Säule, die kann ich gut miteinander verknüpfen in Ihrem Projekt. Ein bisschen fremd kommt mir der Antrieb für die Schnellen vor, also das quasi Jet-Triebwerk, was Sie entwickeln, weil Sie das ja vermutlich mit dem Flugzeug, das jetzt ausgewählt ist, ja nicht testen können. Oder wie hängt das miteinander zusammen?
Also, da ist ein sehr guter Punkt. Das könnte so einen kleinen Disconnect haben, aber Was wir natürlich in dem Propulsor immer weiter verwenden können, sind die Konzepte von der Batterie, von der Motorelektronik. Und wir bauen jetzt auch einen, oder es ist geplant für den fortschreibenden Antrag, einen kleinen Demonstrator für diesen Propulsor zu bauen, dass man im Prinzip damit eine schnell fliegende Drohne realisieren kann. Ich meine, dass die schnell fliegenden Drohnen militärischen Sinn machen, sieht man leider gerade auch, wenn man sieht, was die Russen an iranischen Drohnen gerade bekommen. Die zweite Variante von dieser Shahed hat jetzt ja auch ein Strahltriebwerk. Schnell fliegen kann dann immer ganz sinnvoll sein.
Mhm. Ja, nochmal hier.
Vielleicht gerade noch zu dem Antrieb eben für schnelle Fliegen. Also ich komme auch aus dem Modellbau und da gibt es ja schon Impeller. Mhm. Und so wie es auf mich gewirkt hat, waren es einfach zwei hintereinander gebaute Impeller. Wie schnell kann man dann mit so einem Antrieb tatsächlich fliegen? Also kommt man da auf wirklich normale Triebwerke von der Geschwindigkeit her oder ist es einfach nur jetzt eine Leistungssteigerung?
Also danke für die Frage. Hoher subsonischer Bereich, also Mach 0,8 ist so angedacht. Also doch schneller als das, was man jetzt in den reinen Impellern hinbekommt.
Das Batteriekonzept sah ja sehr interessant aus. Mhm. Sind da auch Auslagerungen in andere Projekte gedacht? Also zum Beispiel Kfz-Industrie oder auch direkt industrielle Geschichten?
Mhm. Also zu diesem Smart-Battery-Konzept, was jetzt hier in dem Fall bei uns in dem fliegenden System zum Einsatz kommt, kommt in dem anderen DTEC-Projekt MOR in Fahrzeugen zum Einsatz. Und diese Ausgründung Bavertis, die sich auch aus der Bundeswehruniversität ergeben hat, macht quasi damit auch kommerzielle Projekte. Das heißt, da fährt auch auf dem Uni-BW-Campus, ich weiß nicht, wer waren Sie vielleicht beim Tag der offenen Tür in diesem Jahr da? Konnte man mit so einem Buggy rumfahren. Also wo die gleiche Batterie dann eben nicht etwas zum Fliegen gebracht hat, sondern zum Fahren.
Okay, da war noch eine zweite Frage, ja. Hier, das Mikrofon kommt gleich.
Sie sagten, dass im Prinzip für den Commuter-Bereich natürlich der Propellerantrieb wahrscheinlich der effizientere und günstigere ist. Und die Automobilindustrie verwendet ja oft mal Dual-Motorensysteme. Das heißt, sie haben auf der einen Seite natürlich einen Motor mit Bürsten, der halt in einem bestimmten Drehzahlband effizient ist. Warum haben Sie das noch nicht oder wäre das kein Konzept, sowas zu verwenden, dass man sagt, okay, man arbeitet mit zwei Motoren?
Also was ich bis jetzt gesehen habe, immer nur wenn man zum Beispiel Luftfahrtmotoren hat, dass man beispielsweise zwei Motoren hat, die aufeinander sitzen, um Redundanzen zu erzeugen. Also sprich, dass man sagt, wenn ein Motor ausfällt, habe ich den zweiten noch, um den Propeller noch weiter drehen zu lassen und den ersten Motor als tote Masse mitzunehmen. Muss ich ehrlicherweise gestehen, ich bin nicht der Experte in Motorkonzepten. Dementsprechend würde ich jetzt die Frage leider nur bedingt beantworten können. Aber ich könnte Sie verweisen an jemanden, der Ihnen das sicherlich noch besser erklären kann als ich. Also müssen Sie nur nachher zu mir kommen.
Was sind denn so Ihre größten Herausforderungen aktuell bei Ihren Projekten? Sagen wir mal die fünf größten Herausforderungen.
Die fünf größten? Oh. Wo soll ich anfangen? Nein, also es ist sicherlich so, man merkt, wenn man über mehrere, also wir sind ja disloziert an den verschiedenen Punkten, an verschiedenen Orten. Man muss schauen, dass die Kommunikation in den Teams immer zeitnah funktioniert. Dann ist es teilweise natürlich so, wir versuchen schon über den Austausch von Modellen die Kommunikation zu vereinfachen, dass jeder weiß, wenn er zum Beispiel eine Anforderung sieht, was damit gemeint ist. Also dass man quasi zeigt, dass man das nicht zu sehr interpretierbar macht. Ansonsten Verzögerungen wie in jedem Projekt üblich, Halbleiterknappheit, Batterien werden nicht geliefert, weil sie irgendwo feststecken, Komponenten bleiben im Zoll hängen manchmal auch, solche Sachen. Technischer Natur ist sicherlich eine große Unsicherheit immer noch die Zulassungsfähigkeit von Software. Da ändert sich immer relativ viel. Und ansonsten müsste ich jetzt ehrlich gesagt passen.
Okay, das ist ja zugleich ein optimistischer Ausblick zum Schluss, dass Sie eigentlich die Probleme für technisch bewältigbar halten und für lösbar, und zwar durchaus schon in absehbarer Zukunft. Ja. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren spannenden Vortrag, für Ihre präzisen Antworten auf die vielfältigen Fragen. Ich denke, man könnte unendlich weiter fragen. Sie sind sicher auch noch ein bisschen da für einzelne Fragen individuell an Sie gerichtet und an alle vielleicht auch nochmal die Aufforderung, weiter darüber nachzudenken. Es ist schon interessant, wie sich da die Puzzlesteine zusammenfügen können. Es ist eine Revolution, das elektrische Fliegen. Und ich denke, der Flugbereich ist einfach etwas, viele reden von der Flugscham. Also es ist etwas, wo die großen Wachstumsraten bis jetzt nicht bewältigbar sind. Und ich denke, für nachhaltige Entwicklung ist es eine große Herausforderung, da zu besseren Lösungen zu kommen, um weniger umwelt- und lärmbelastendes Fliegen zu machen, weniger klimabelastend. Zum Schluss ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.